ich liebe den Kiez einfach so sehr. Ich liebe die Menschen. Ich liebe das, dass es wirklich wie so eine große Familie ist. Ich schätze es, ein Teil der Gemeinschaft hier auf dem Kiez zu sein. Wir sind schräg. Wir sind wirklich schräg als Halsmühle. Aber deswegen passen wir gerade auf den Kiez, weil wir eben schräg sind. Und weil es hier auch wirklich besondere Menschen gibt. Und ich glaube, das ist auch was, was mich fasziniert.
Kiezmenschen. Der Podcast zur Serie am Wochenende. In ihrer dicken Mopo.
Hallo, ich bin Wiebke Bromberg und heute mit meinem Kollegen Marius Röhr bei der Heilsarmee an der Talstraße bei Leiterin und Kapitänin Mareike Walz. Hallo, liebe Mareike.
Hallo, liebe Wiebke.
Kapitänin, das habe ich aus dem Netz geklaut, habe ich im Netz gefunden. Ich habe es aber nicht ganz verstanden, warum Kapitänin, habt ihr hier Dienst gerade?
Genau, also ich bin seit 13 Jahren tätig für die Heilsarmee und da fängt man bei Leutnantin an, die ersten 5 Dienstjahre, und dann wird man Kapitänin und dann nach 15 Dienstjahren wird man Majorin.
Also so automatisiert.
Genau, also tatsächlich eine Alterserscheinung, wie ein Kollege immer sagt. Das wird man automatisch.
Kann sich gar nicht gegen wehren.
Nee, kann man sich nicht gegen wehren. Ich würde gerne Kapitänin bleiben. Ich finde es auch so passend in Hamburg, Kapitänin zu sein. So. Ja, aber leider nur noch 2 Jahre und dann werde ich Majorin.
Ja, so ein Mist. Da musst du aussteigen. Du, andere müssen für so einen Aufstieg lange arbeiten und dir passiert ja. Das ganz automatisiert.
Ja.
Also diese Dienstgrade hat hier jeder.
Ja, meine Kollegin, die Anne Beinker, die ist Leutnantin, die mit mir zusammen das hier leitet, das Missionsteam und die Heilsarmee-Gemeinde hier in Hamburg. Genau, und wir haben beide einen Rang und dann haben wir unterschiedliche Angestellte noch. Die haben jetzt keinen Dienstgrad, also nicht automatisch wird man das.
Ja. Ja, nicht jeder kennt die Heilsarmee. Mhm. Ihr bezeichnet euch selber als die friedlichste Armee der Welt. Mhm. Beschreib mal, was die Heilsarmee überhaupt ist.
Die Heilsarmee ist eine evangelische Freikirche. Ich glaube, viele wissen, dass wir Gutes tun, sozial tätig sind. Da bin ich schon froh, wenn Leute das wissen. Aber tatsächlich sind wir auch eine Gemeinde. Also feiern Gottesdienste, treffen uns, um gemeinsam in der Bibel zu lesen, gemeinsam ja, über Gott und die Welt im wahrsten Sinne des Wortes zu reden. Und es reicht uns eben nicht aus, Gemeinde zu sein, Gottesdienste zu feiern und so selber sein Süppchen zu kochen, sondern wir finden, das, was wir in der Bibel lesen, muss umgesetzt werden, so was Jesus so gesagt hat. Wollen wir gerne leben und leben wir.
Ja. Und wie setzt ihr das um im Alltag? Also ihr helft, aber was genau macht ihr?
Also hier konkret haben wir das Haus hier an der Talstraße, unübersehbar, auch schon seit 100 Jahren und helfen hier Menschen, die in Not geraten sind, aber nicht nur. Also für mich bedeutet es auch, ein offenes Ohr zu haben. Ich bin jetzt seit 3 Jahren hier und kam dann irgendwann, also dann kam ja auch relativ schnell schon die Corona-Krise und es hieß für mich einfach auch, ein offenes Ohr zu haben für Nachbarn. Ich glaube, es hat uns alle irgendwie überrollt im wahrsten Sinne des Wortes. Und dann wirklich mit Leuten zu reden, das war wirklich kostbar. So von nicht nur Telefon zu Telefon, sondern von Angesicht zu Angesicht. Und da Menschen zu begegnen mit der Liebe Gottes. Ja, das ist so. Genau.
Wie viele Leute seid ihr hier, die hier arbeiten?
Also genau, meine Kollegin und ich. Und dann haben wir einen Sozialarbeiter, den wir angestellt haben. Und dann eine Hauswirtschaftsleiterin. Und dann bestehen wir immer, unser Team, aus einem Jahresteam. Das heißt, junge Leute können ihr BFD, also ihr Bundesfreiwilligendienst, hier machen. Oder ihr FSJ, Freiwilliges Soziales Jahr. Und Praktikanten, die entweder soziale Arbeit studieren oder Theologie studieren, die müssen ja auch immer Praktikas absolvieren. Und so setzt sich unser Jahresteam zusammen, ein ganz bunter Haufen tatsächlich und auch immer ganz spannend. So, wir haben jetzt gerade jemand, der soziale Arbeit studiert und eine Theologiestudentin. Genau, und es ist immer eine ganz bunte Mischung, so jedes Jahr.
Sind das immer gläubige Leute?
Ja, aber nicht immer. Also deswegen zögere ich auch gerade so. Einige sind gläubig und andere sind ich sag mal, christlich aufgewachsen, würden sich aber vielleicht nicht unbedingt als gläubig bezeichnen, sondern sagen, ja, meine Eltern haben mich taufen lassen oder genau. Aber ich bin einfach neugierig darauf oder möchte noch mehr darüber lernen, ob das, ja, wie ich das leben kann. So meine soziale Ader zum Beispiel. Aber die überwiegenden sind gläubig, ja.
Mhm. Man hört ja bei Heilsarmee immer wieder so die Reaktion irgendwie einiger, oh nee, das ist ja eine Sekte oder so. Hast du die Reaktion auch schon häufiger bekommen?
Ja, definitiv. Erst vor 2 Wochen, wenn wir über den Kiez gehen und Lebensmittel verteilen oder Kaffee verteilen oder einfach rumgehen, um mit den Leuten zu schnacken, mit unseren Gästen, wie wir sie nennen, dann höre ich das schon, oh, eine Sekte. Und dann habe ich dem einen nachgerufen, nee, sind wir nicht. Und dann guckte er nochmal zurück und sagte, oh, die helfen ja. Und ich so, ja. wir gehören eben zu den evangelischen Freikirchen und sind hier auch in der Ökumene vertreten, also mit unseren katholischen Geschwistern und von der evangelischen Kirche. Und ich tatsächlich finde ich, macht das Christenheit aus, so ganz bunt aufgefächert zu sein. So. Und wir sind da eben der bunte Hund, sage ich mal, in dem wir Heilsarmee sind. Und wie du vorhin schon gesagt hast, die friedlichste Armee. Bedeutet eben auch, als die Heilsarmee gegründet worden ist und man den Namen gefunden hat, war einfach klar, sie ist relativ schnell gewachsen, weil die Not damals in London sehr groß war und auch in den anderen Ländern, wo sie dann, ich sag mal, ausgesandt wurden. Und dann hat man eine gute Struktur gefunden oder versucht zu finden, wo man diesen Schnellwachstum gut strukturieren kann. Und da war eine Armeestruktur gut. Und Heils, im Englischen heißt es Salvation, bedeutet einfach diese Botschaft, die wir glauben, die wir in der Bibel finden, wirklich den Menschen zu verkündigen. Und es ist die beste Botschaft und die friedlichste Botschaft. Und ich glaube, ja, auch gerade heute so relevant. Wir sind auf jeden Fall anders, aber ich finde gut, dass wir Heilsarmee heißen. Also manchmal sagen Leute, oh, solltet ihr nicht einen Namen wechseln? Ich denke, nee, genau, weil man darüber stolpert und sagt, hä? So.
Ja, Armee hat irgendwie was, Armee hat militärisch, Krieg, eigentlich irgendwie denke ich dabei an Zerstörung.
Ja, und ich glaube, es ist eben genau das, was wir erleben tagtäglich. Also wo wir Leuten begegnen, die seit vielen Jahren in ihrem eigenen Leben Zerstörung erleben, aus den unterschiedlichsten Gründen, weil sie wirklich eine schreckliche Geschichte haben. Also ich habe ja erzählt, ich bin 13 Jahre dabei, aber manchmal sitze ich da und denke, so viel Leid kann einem Menschen noch gar nicht passieren. Und wenn wir umgucken, also da müssen wir nicht mal in die anderen Länder gucken, was gerade so abgeht, sondern wir müssen einfach unseren Nachbar anschauen oder vielleicht die Frau um die Ecke und sehen, also jeder hat so sein Päckchen zu tragen, manche echt heftig und manche haben wirklich einen innerlichen Krieg mit sich selber. Und da wirklich was Friedliches dagegen zu stellen und zu sagen, es gibt wirklich eine gute Botschaft, so, ich finde, das ist relevant.
Ja, zu den Schicksalen würde ich gleich gerne nochmal kommen, aber wie ist das, wenn jemand dich so damit konfrontiert, Sekte und so, ärgert dich das?
Ja, manchmal, also wie gesagt, vor 2 Wochen, das hat mich echt geärgert, weil ich dann denke, das ist oft zu schnell gesagt, aber wenn man es nicht kennt, sowas zu äußern, finde ich das wirklich unangemessen, so. Ja, es gibt Sekten, aber wir sind definitiv keine, so. Und ich habe mich einfach gefreut damals, vor 2 Wochen, dass die so innegehalten haben. So. Und vielleicht gucken sie nach. Also mir geht es ganz oft, wenn ich irgendwas in der Stadt sehe, wo ich denke, hä, ist seltsam. Ich google das dann und sage, okay, die hat gesagt, es ist keine Sekte, aber was ist denn die Heilsarmee? Und wenn man es googelt, dann sieht man einfach, was wir alles so machen. Also nicht nur in Deutschland, sondern in über 130 Ländern. Und ja, auf jeden Fall ärgere ich mich, aber nicht immer. Kommt auf die Tagesform an.
Passiert dir das denn oft?
Was meinst du?
Passiert das oft, dass jemand sowas hinterherruft oder im Gespräch sowas sagt?
Also hier auf dem Kiez gar nicht. Also ich merke tatsächlich daran, ob Leute Touristen sind. Also ich sag mal, die Einheimischen, so in Anführungsstrichen, die sagen sowas nicht. Die rufen uns andere Sachen hinterher. Aber
was denn?
Jesus lebt.
Ja?
Ja, das steht an unserem Haus.
Ja.
Und am Anfang, also ich bin erst 3 Jahre hier, war ich irritiert und habe gedacht, hä, okay, Jesus lebt, ja, das glaube ich. Aber habe ich dann umgedreht und ich bin leider nicht immer so schlagfertig. Aber dann das nächste Mal, als es mir passiert ist und jemand, Jesus lebt, hinterher geschrien hat, habe ich gesagt, ja, das stimmt. So, und dann hat derjenige gelacht und ich habe mich darüber gefreut. So, ja.
Ist das als Verarsche gemeint?
Ja, bestimmt. Aber ich finde es tatsächlich...
Du findest es aber witzig.
Ich finde es witzig und ich glaube, dass es nicht ohne Wirkung bleibt. Also ich glaube, dass jeder Mensch in seinem Leben in Situationen kommt, wo er sich vielleicht an sowas erinnert. Wo er vielleicht ins Nachdenken kommt. Okay, da steht, Jesus lebt und die ist irgendwie davon überzeugt. Warum nicht? Also vielleicht bringt es Leute gibt es so einen Glaubensanstoß, wer weiß.
Mhm. Ja. Also früher war die Heilsarmee ja, glaube ich, auch schwer unterwegs, einfach um Leuten von Jesus zu erzählen und so weiter. Und ich weiß, dass ihr auch in Bordellen unterwegs wart und mit Prostituierten gesprochen habt und so und von Jesus berichtet habt. Ist das heute immer noch so?
Ja, wir sind auf jeden Fall immer noch unterwegs. Genau, jetzt in der letzten Zeit, auch mit Corona und so, waren wir mehr mobil unterwegs. Also wir haben ja ein tolles Haus hier, wo wir auch gute Sachen machen können. Aber in der Corona-Krise waren wir halt viel fußläufig auch unterwegs. Und also für mich finde ich wichtig, dass wir niemand die Botschaft, also die christliche Botschaft aufdrängen, definitiv nicht. Aber wenn Leute fragen, was soll ich denn tun, dann sage ich natürlich das, was ich daran glaube, also dass man mit Gott reden kann, so. Und frage dann auch die Leute, ob ich für sie beten darf, so auch gleich. Oder und dann sagen manchmal, nee, mach das mal zu Hause oder so, dann mache ich es zu Hause, das ist okay. Und manchmal freuen sich Leute auch darüber und wir können mit Leuten auf der Straße, auf der Reeperbahn beten. So, das kommt, also bei mir ist es noch nicht so oft vorgekommen, aber ja, genau.
Aber geht ihr auch noch in Bordelle und würdest du in ein Bordell gehen und ungefragt irgendwie dir eine Prostituierte zur Seite nehmen und sagen, so, jetzt möchte ich was über Jesus erzählen? Das kommt mir so ein bisschen befremdlich vor, muss ich sagen.
Ja, nee, also das würde mir auch befremdlich vorkommen. Und ich finde, also so verstehe ich Jesus auch nicht. Wenn ich in die Bibel schaue, dann hat Jesus mit Menschen gelebt und hat nicht gesagt, hey, hier bin ich und was bin ich für ein cooler Typ, so, sondern hat sich auf Beziehung eingelassen. Und ich glaube, das ist, was mich begeistert am christlichen Glauben auch und am Jesus auch, dass er Beziehungen gelebt hat. Und ja, wir gehen noch in die Bordelle und wir gehen noch in die Laufhäuser. Wir sagen immer, wir sind ein mobiles Seelsorgeteam. Wir sind Frauen aus verschiedenen Kirchengemeinden. Also auch da wieder, ne? Wir brodeln nicht in so unserer eigenen Suppe, sondern haben auch Frauen aus anderen Kirchen. Wir treffen uns einmal die Woche und gehen dann in die verschiedenen Laufhäuser und ja, Bordelle. Mit Kakao, mit Süßigkeiten und auch mit unterschiedlichen Bibeln in unterschiedlichen Sprachen. So. Und wir bieten erstmal Kakao an und was Süßes. So. Und am Anfang konnte ich mir das gar nicht vorstellen, Kakao zu verteilen. Das ist für mich so ein Kinderding, was man irgendwie als
so
Kind von
Kindergeburtstag.
Seiner Oma. Ja, so. Aber tatsächlich, das machen wir schon viele Jahre hier, die Arbeit. Das ist, mit dem wir bekannt sind, mit warmem Kakao so. Und mit Süßigkeiten. Und so kommt man ins Gespräch.
Und nehmen die das auch an?
Ja, also so wie wir auch, ne? Also manchmal hat man Bock zu reden und das ist auch gut. Und manchmal sagt man, danke für den Kakao, tschüss. So, dann gehen wir auch weiter. Also, aber das Angebot steht da. Und die Verlässlichkeit, dass wir einmal die Woche kommen und dass wir bereit sind zu schnacken über Gott und die Welt, das wissen sie. Und manche nehmen es wahr, manche nicht. Das ist in Ordnung. Aber ich glaube, einfach an allen Orten zu sein. Jesus war auch an solchen Orten. Und genau, war überall bei den Menschen. Und das finde ich, ja, wunderbar, dass ich das machen kann. Und hätte ich mir vorher nie vorstellen können. So.
Hattest du Berührungsängste oder?
Also ich mal sag mal, als Otto Normalbürger würde ich jetzt behaupten, wer war schon mal als Frau in einem Bordell? Also ich nicht.
Ja, so. Ich schon.
Also ich nicht und ja, also was heißt Berührungsängste nicht, aber ich hatte Angst, was mich erwartet, so weil ich überhaupt keine Ahnung hatte. So, wie reagieren die Frauen auf mich? Ja, ich wusste natürlich, ich komme mit unserem roten T-Shirt, wo Heizmehl draufsteht, so, das ist schon klar, ne? Wir sind unterwegs mit einem Auftrag, aber trotzdem, also was erwartet dich da? Was siehst du da auch, was du vielleicht nicht unbedingt sehen möchtest? Also was ich vielleicht nicht sehen wollte, so. Aber ich war...
Wie war dein erster Besuch? Erinnerst du das?
Ja, auf jeden Fall. Ich glaube, das werde ich auch nicht vergessen.
Beschreib den mal.
Das war hier auf St. Pauli und ich habe, bevor ich hier hergesandt wurde von der Heilsarmee, habe ich ein paar Tage hier hospitiert und dazu gehörte dann eben auch, in die Laufhäuser zu gehen. Und ich weiß, als ich rausgegangen bin, habe ich gesagt, okay, Jesus, ich habe gar keine Ahnung, ich brauche dich. So. Und ich bin mit einer unserer Frauen gegangen, die schon lange im Team ist. Und dann haben sie alle gesagt, versteckst du dich einfach hinter ihr? Ja, sie ist halt kleiner und zierlicher als ich. Ich habe tatsächlich versucht, mich hinter ihr zu verstecken, aber es ging gar nicht. Jetzt kann ich drüber lachen, aber ich war wirklich eingeschüchtert, einfach so. Und dann hatte ich gute Begegnungen, also mit wunderbaren Frauen, die ich wahrscheinlich so nie getroffen hätte. Und ja, an dem Abend auch eine Frau, die gefragt hat, ob wir für sie beten. Und wenn jemand fragt, klar, mache ich das. So, das kommt nicht oft vor, aber an dem Abend kam das vor. Und wirklich zu erleben, dass Jesus da halt ist und dass Frauen dort sind, die sagen, okay, mit Gebet kann ich was anfangen, irgendwie geht's mir dann besser, so. Das ist irgendwie wunderbar, so an so ungewöhnlichen Orten wie in Laufhäusern oder eben auch auf der Reeperbahn zu beten. Das ist echt, ja.
Und mit was für Sorgen kommen die dann? Also sind die da sehr offen und kommen wirklich mit ihren Problemen oder geht das gar nicht so tief?
Ich glaube, also ja, kommen sie. Also weiter will ich es gar nicht aufhören. Jeder, ich glaube, jeder, was er sagen möchte. So, und manchmal braucht es gar nicht. Ich habe gestern erst gelesen, manchmal weiß man ja gar nicht, wie man beten soll. Und dann sage ich Leuten immer, so wie der Schnabel gewachsen ist. Also Gott sieht dich ja nicht nur, wenn du betest, sondern ich glaube, dass Jesus einen sieht, auch darüber hinaus. Und in der Bibel steht tatsächlich, habe ich, wie gesagt, gestern gelesen, dass ein Seufzen ausreicht. Und das Gott das schon versteht. Und das finde ich irgendwie genial. So. Und manchmal ist es ein Seufzen, ja. Und das verstehe ich nicht. Aber die Frau weiß, um was es geht. So. Ja.
Kannst du denn nachempfinden, wenn Menschen, ich meine, wenn du hier mit richtig, richtig krassem Elend konfrontiert bist, das es hier ja nun mal gibt, wenn Menschen sagen, sorry, aber also es kann kein Gott geben und es kann kein Jesus und all das kann es nicht geben, guck mich mal an. Meine
ja.
Lebenssituation.
Interessanterweise erlebe ich das selten von Leuten, die so weit unten sind. Also ich sag mal so weit unten, ne? In Anführungsstrichen. Denen es wirklich hundsmiserabel geht. Gibt es auf jeden Fall. Und ich muss sagen, ich komme auch an meine Grenzen. Ich habe nicht auf alles eine Antwort. Also ich verstehe manchmal auch nicht, durch was für ein Leid Menschen gehen müssen. Und trotzdem erlebe ich, dass Gott in solchen zerbrechlichen Situationen da ist. Und wirklich Frieden schenken kann. Und das kann ich halt nicht beschreiben. So. Also ich erlebe wirklich, wenn ich mit Leuten rede, dass ich ihnen einfach ein Stück Hoffnung weitergeben kann oder dass sie sich gesehen fühlen. So. Und das mache ich schon aus so einer Motivation raus, nicht nur, weil ich eine soziale Ader habe, sondern weil wirklich mein Antriebsmotor, sage ich mal, mein Glaube ist. So. Und ja, ich glaube, ehrlich zu sein, also wie gesagt, ich habe nicht auf alles eine Antwort, nicht auf das Leid, was Menschen erleben. Aber ich darf tatsächlich ein Stück Frieden in ihr Leben reinsprechen. So. Ja.
Aber wenn ihr so unterwegs seid, das will ja einfach auch nicht jeder. Das kommt wahrscheinlich auch nicht immer gut an. Hast du da mal schlechte Erfahrungen gemacht?
Nee, ich glaube, also schlechte Erfahrungen vielleicht nicht in dem Sinne. Aber dass Leute, und das schätze ich auch sehr am Kiez, dass Leute sagen, nee, will ich nicht. So, und das ist auch in Ordnung. Also, dass Leute sagen, nee, ich möchte kein Gebet. Möchte auch, also gar nicht. Vergiss es mal wieder ganz schnell. Finde ich total in Ordnung. Also, wenn Leute sagen, nee, und es gehört auch ein Stück zur Menschenwürde dazu, zu sagen, nee, also, es, ja, ich nehme gerne deinen Kaffee, aber das Gebet kannst du schön behalten, so. Das ist total, ja. Also, finde ich jetzt nicht.
Aber keine richtig, also verletzende Situation mal gehabt oder so.
Also nichts, was bleibend ist, sage ich mal. Das kann natürlich schon sein, dass mich jemand angepöbelt hat und dass ich gedacht habe, oh weia. Aber nichts, was so bleibt. Weil ich sag mal, den Leuten, die mir begegnen auf der Straße, die haben ja auch ihre unterschiedlichen Geschichten so und können manchmal ihre, so wie sie reagieren, nicht unbedingt so gut filtern, wie wir das vielleicht tun können und dann gute Worte finden und die sagen dann irgendwelche Schimpfworte oder so. Aber
und ja, ich sag mal, also wurdest du schon so richtig mit Schimpfworten beschimpft?
Ja, natürlich. Also
ja, ja, natürlich? Also, naja, du willst ja nur helfen.
Das stimmt, aber ich glaube halt auch, also wenn Leute zum Beispiel Platte machen, das ist vielleicht ein gutes Beispiel. Also Platte bedeutet, wenn sie auf der Straße
Klar,
leben, dort, der Ort, wo sie leben. So, ich sag immer zu Leuten, das ist eigentlich, oder zu unseren Praktikanten, das ist ihr Wohnzimmer. So, ich habe auch keinen Bock, dass irgendjemand in mein Wohnzimmer tritt und sagt, hallo, darf ich einen Kaffee geben? Es gibt Situationen, wo ich einfach meine Ruhe haben möchte, so. Und dann reagiert man vielleicht auch mal nicht so angemessen und sagt, ey, du kannst mal gleich wieder verschwinden. Also nett gesagt, ja.
Ich wollte gerade sagen, das sagen die vermutlich anders, oder?
Ja, 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 auf jeden
Fall. Das möchtest du jetzt nicht wiedergeben?
Nee, tatsächlich. Mir fallen auch gerade keine Schimpfworte ein, nachher wahrscheinlich ganz viele, aber.
ja, das sagen sie alle.
Ja, also nicht alle. Ja, also von daher, ja.
Aber dieses, also klar, Essen und Kleidung und sowas verteilen und mit den Leuten ein bisschen reden, aber ihr bietet ja auch so richtige Seelsorge an, ne? Also nicht nur so ein oberflächliches Mensch, wie geht's dir und wollen wir zusammen beten, sondern wirklich auch Gespräche, die wahrscheinlich deutlich tiefer gehen. Mit was für Sorgen kommen da die Menschen zu euch? Was ist das so von bis?
Von, ich weiß nicht, wie ich mein nächstes Brot bezahlen kann, so bis ich habe meine Wohnung verloren, bis ich habe Schulden, all sowas. Also ich glaube, es gibt nichts, was es nicht gibt, so. Aber dazu gehört natürlich auch mein Vertrauensaufbau. Also, ne, ich kenne es selber. Ich erzähle nicht jedem irgendwie so meine Geschichte, so. Und da merken wir auch schon im Team, also wir arbeiten im Team zusammen, dass man zu einigen Leuten einen besseren Draht findet als zu anderen, so. Das ist auch ein Privileg, einfach zusammenzuarbeiten, ja.
Kommen die ja auch mit Dokumenten an, irgendwie Behördenbriefe oder so und sagen, hier, kannst du mir mal helfen?
Ja, wir haben, also aktuell haben wir zweimal in der Woche Sozialberatung, genau, und da beraten wir Leute und wir haben auch bieten auch eine Postadresse an. Also es gibt Leute in Hamburg und auch in anderen Städten, die haben keine eigene Postadresse aus den unterschiedlichsten Gründen. Und die können dann hier ihre Postadresse beanspruchen oder sagen, also, wie sagt man denn, Postadresse?
Ja, hinterlegen.
Ja, hinterlegen, was auch immer gefehlt, das Wort. Und kriegen dann ihre Post hierher. So. Und Wer schon mal Behördenbriefe bekommen hat, weiß auch, dass es für einfach schwierig ist, diese Behördensprache zu verstehen. So, und dann öffnen welche von unseren Klienten ihre Post und fragen dann, hä? Und dann frage ich schon, also kann ich irgendwie helfen oder so? Und ja, genau. Und da beraten wir Leute. Also ganz lebenspraktisch auch. Und
Gibt es da bei der Seelsorge Momente, Situationen, die dich sehr beschäftigt haben?
Ja, definitiv. Definitiv. Und gibt es auf jeden Fall. Auch Geschichten, die hängen bleiben. Auch Geschichten, wo man denkt. Also was ich vorhin schon gesagt habe, einfach wirklich zu sehen, dass Leute manchmal in Situationen kommen, die sie selber nicht verschuldet haben. In Familienverhältnisse reingewachsen, die wirklich unter aller Sau waren. Und und dann wirklich einiges erlebt haben in ihrem Leben, was nicht in Ordnung waren. So. Und das ist ja, was ich vorhin gesagt habe.
Also hast du da ein Beispiel, ohne natürlich irgendeine Person preiszugeben oder so, irgendeine Situation, irgendeinen Menschen, eine Geschichte, die dich besonders beschäftigt hat?
Ja, tatsächlich aus einer anderen Stadt. Die beschäftigt mich heute noch. Es war ein älterer Mann, der kam zu uns. Das ist nicht so ein großes Café wie hier. Aber wir hatten auch dreimal die Woche geöffnet und der war über 70. So. Und war gehbehindert auch und hat auf der Straße geschlafen, schon viele Jahrzehnte. So. Und er hat immer gesagt, er möchte keine Wohnung mehr, er kann das nicht. Er sagt ja dann irgendwann so. Und er hat mir nie seine Geschichte erzählt, hat immer gesagt, Mareike, wenn du wirklich meine Geschichte kennen würdest, dann würdest du nichts mehr mit mir zu tun haben wollen. Dann habe ich immer gesagt, nee, das glaube ich tatsächlich nicht. So, also doch, ich glaube. So. Und er hat mir nie seine Geschichte erzählt. Also ich war an dem Ort 3,5 Jahre.
3,5 Jahre kanntest du den.
Ja, genau. Und wir haben dann auch ältere Damen in der Gemeinde gehabt, die haben sich das irgendwie so auf die Fahne geschrieben, ihm zu helfen. Haben ihm auch auf jeden Fall teilweise geholfen. Und dann wollten sie ihm, und ich fand es tatsächlich auch keinen schlechten Gedanken, so den Übergang erleichtern zu einem festen Wohnsitz, dass er erstmal im Schrebergarten im Sommer wohnen konnte. Und da hat er es nicht mal 3 Tage ausgehalten. Und dann war er wieder auf der Straße, weil er gesagt hat, ich kann das nicht. Ich kann diese Wände nicht ab. Und meine Geschichte lässt es nicht zu. So. Und dann, wenn ich abends nach Hause gegangen bin und ich habe gesehen, wie er Flaschen gesammelt hat und wie ich wusste, ich werde jetzt gleich in mein Bett gehen und er mit seinen über 70 Jahren wird irgendwo auf der Straße schlafen, da hat mein Herz manchmal wirklich schon geblutet. Und ich wusste aber, er möchte das nicht. Und es geht ihm, seiner Aussage nach, auch gut damit. So, er hat sich damit arrangiert. So. Und es sind so Situationen, da schlucke ich auf und da...
Kennst du seine Geschichte denn mittlerweile?
Nein.
Immer noch nicht.
Nein. Und es sind so Situationen, die nimmt man dann auch mit in anderen Städten und wird manchmal erinnert so an ihn. Ja, und solche Geschichten gibt es auch hier, definitiv. So.
Gibt es da auch Menschen, die du halt so kennengelernt hast und die du jetzt im Privaten triffst oder so? Oder ist das wirklich Job?
Ja, es ist tatsächlich kein Job, also es ist kein 8-Stunden-Job. Ich habe vor kurzem gesagt zu jemand, das ist eine Berufung, die ich lebe. Und eine Berufung ist für mich eben kein Job, den ich irgendwie so 8 Stunden am Tag mache. Also wir haben eine 6-Tage-Woche und tatsächlich geht das sehr in mein Leben über. Also, ja, also...
Aber nicht so, dass du jemanden zu Hause triffst oder so, von der Arbeit...
Ich glaube, es braucht auch gesunde Grenzen. Also ich glaube, man selber, wenn man in einem sozialen Beruf tätig ist oder in einem Beruf, wie ich tätig bin, dann ist es gut, gesunde Grenzen zu haben. Und tatsächlich, my home is my castle. Also nicht, dass es unbedingt so schön ist, es ist nicht schlecht, aber ich glaube, man selber braucht Rückzugsorte, um Kraft zu tanken, weil sonst ist man schnell ausgebrannt. Eben weil man so viele Sachen auch mitbekommt, ja.
Aber kannst du zu Hause richtig abschalten?
Ja,
oder
wunderbar.
Nimmst du schon die Probleme mit nach Hause auch?
Ja, manchmal natürlich schon. So, also, ja. Und ich habe so einen schönen Sessel von Ikea mit einem schönen Blick raus, ein schönen alter Oma-Sessel. Und da sitze ich und schaue manchmal einfach raus und gucke in den Himmel und rede mit Gott. Rede auch laut, das hilft manchmal, sich das von der Seele zu reden, so, und weiß dann auch, also mir geht es dann auch besser, ja, das hat auch wieder was mit Glauben zu tun, aber ich glaube eben, dass es nicht im Raum bleibt, sondern dass Gott es hört, ja.
Also es ist so dein, dass du es überhaupt ertragen kannst, so
ja,
dein Ritual.
Ja, also auf jeden Fall ein Ritual und auch wenn ich nach Hause gehe, schon nochmal, ja, versuche als Team auch abzuschließen, auch nochmal so eine Abschlussrunde zu machen, aber auch da teilt man nicht alles. Aber wenn ich nach Hause gehe, dann auch nochmal nachzudenken und selber auch jemand an der Seite zu haben, Mentoren oder so, mit dem man Sachen besprechen kann. Also auch so einfach gucken kann, wie man selber gute Wege findet, damit umzugehen mit solchen Geschichten. Ja.
Aber es gibt ja nicht nur Leid und Elend, es gibt ja wahrscheinlich auch 1000 schöne Geschichten und
ja,
irgendwie sehr lustige Geschichten. Einem passiert ja hier auf der Reeperbahn immer das gerne
stimmt.
Was Lustiges,
das stimmt, ja.
Weil die Menschen einfach so vielfältig sind. Was hattest du da schon für Situationen?
Vor kurzem eine Situation. Wir haben ja unser Haus hier in der Talstraße saniert und sind jetzt auch fast fertig und haben so ganz coole, im Erdgeschoss so ganz coole Apothekerschränke, wo unsere Kleiderkammer drin ist. So. Und da ist eine von unseren, war eine von als Gast da und hat sich Kleidungsstücke ausgesucht und war erstmal super fasziniert. Und ich habe gesagt, oh, es ist nicht gut und so. Und sie hat gesagt, nein, nicht gut. Und ich habe gesagt, es ist total fantastisch, diese Apothekerschränke. Und sie sagte, nee. Und ich so, Und dann habe ich schon gedacht, okay, die ist wirklich eine Schnackerin. Wenn die erzählt, das ist nicht gut, dann weiß gleich der ganze Kiez, obwohl es gut ist. Und dann sagt die, das ist fantastisch. Es ist bezaubernd. Ich so, okay. Ich habe einfach die falschen Worte gewählt. Naja, auf jeden Fall suchte die Person sich dann Kleidungsstücke aus. Und ehe ich mich, also ich drehte mich kurz um, war sie schon halb an der Unterwäsche. Und ich dachte so, okay, wir haben auch eine Umkleidekabine. Nein, nein, braucht sie nicht. Und ich so, doch, da gehst du jetzt rein, weil man eben jetzt auch von außen, man kann auch reingucken. Es sind halt Glastüren.
Also sie wollte sich da nackig machen.
Ja, also umziehen halt, ne? So.
Naja, wenn ich Unterwäsche neue anziehen will, dann mache ich mich wohl nackig.
Nee, keine neue Unterwäsche, aber neue Klamotten so. Mhm. Genau, das war eine witzige Situation. Ja, gibt auf jeden Fall witzige Situationen. Mir fällt nur gerade keine ein.
Kommt ja vielleicht noch im Laufe des Gesprächs.
Ja.
Erzähl mir doch erstmal, wie du überhaupt bei der Heilsarmee gelandet bist. War das irgendwie schon früh so der Plan fürs Leben oder so?
Also nicht.
Ja, ja. Also, okay, was wolltest du eigentlich werden?
Naja, also wenn man in alte Alben schaut, ne, wo man früher reingeschrieben hat, was man so werden möchte, stand da immer Schauspielerin oder Sängerin.
Oh, ja, das wollten wir, glaube ich, alle schon mal.
So, das war immer der große Traum. Und ja, tatsächlich bin ich in der Heilsarmee groß geworden, Kinderwagen in die Heilsarmee, in die Gottesdienste geschoben worden und so. Und war auch begeistert, so was die Heilsarmee macht. Wollte das aber.
Also deine Eltern haben das schon vorher gelebt, ja, das
genau,
Ganze.
Genau. So, wollte das aber auf keinen Fall als Beruf machen. Also ich wollte niemals Heilsarmee-Offizierin werden. So.
Weil?
Ja, weil ich gesehen
habe. Haben deine Eltern das beruflich gemacht?
Genau,
oder?
Genau. Und ich habe bei meinen Eltern eben gesehen, das ist ein 6-Tage-Job und das ist also ganz oder gar nicht. So, und da hatte ich keinen Bock drauf. Und konnte ich mir auch nicht vorstellen. Also ich, ja. Ich würde auch nicht, also ich bin eher so am Anfang eher zurückhaltend und eher schüchtern und ich wusste aber, das bedeutet, muss auf Leute zugehen und so, auf keinen Fall.
Naja, Schauspielerin hast auch nicht die Wahl, dich irgendwo hinter irgendwem zu verstecken.
Das hat sich dann auch wieder verflogen, aber ja, genau, und dann bin ich erstmal Erzieherin geworden. Das war auch mein Traumberuf. Ja, und ich würde auch sagen, ich war keine schlechte Erzieherin. Aber irgendwie habe ich, als Erzieherin dann gearbeitet habe, habe ich gedacht, okay, und das soll es jetzt alles gewesen sein. Also konnte ich mir auch irgendwie nicht vorstellen. Und dann habe ich überlegt, Kunsttherapie zu studieren. Aber irgendwie habe ich auch gedacht, nee, das ist auch nicht so. Und dann habe ich eine Weile nochmal gesucht, was ich machen könnte. Und dann habe ich ein Buch gelesen, das heißt Leben mit Vision. Und einfach zu gucken, was man so machen könnte. Also wie Gott uns begabt hat. Also ich glaube, dass jeder Mensch von Gott begabt ist und so. Und das hat das Buch auch gesagt. Und zu gucken, was man im Leben machen könnte. Und ich fing das Buch an zu lesen, das weiß ich noch wie heute. Und ich dachte, Heilsarmee-Offizierin, das wäre es vielleicht, für die Heilsarmee zu arbeiten. Da habe ich aber gleich gedacht, ich spinne so. Ja. Und dann tatsächlich an einem Wochenende hier in Hamburg habe ich mich dafür entschieden, dass ich das machen möchte. Ja.
Warum hattest du irgendwie ein Erlebnis oder so? Ja, ich weiß nicht, wie nennt man das? Es tut mir leid, ich kenne mich da nicht so aus. Eine Fügung?
Also tatsächlich würde ich es auch Erlebnis nennen. Also, ja, ist eher ungewöhnlich. aber ich glaube, ja. Ich habe gesagt, also wenn ich Heilsarmee-Offizierin werde, dann muss mich schon ein Blitz treffen. Das habe ich zu einer jungen Frau gesagt, die so, Gott, sagt das auf keinen Fall. In der Schweiz wurde wirklich jemand vom Blitz getroffen und der hat dann für die Heilsarmee gearbeitet, so, ne? Und ich habe dann nur gedacht, schnell ein Stoßgebet geschickt und ich so, Gott, so meine ich das nicht.
War nicht so gemeint.
Nee, weil ich gedacht, also, nee, will ich nicht. Also, nicht so. Und dann war ich tatsächlich ein paar Wochen später hier in Hamburg bei meinem Bruder und meiner Schwägerin. Und habe im Wohnzimmer übernachtet und die hatten so eine ganz große Glasfront. Und in der Nacht hat es gewittert. So. Und ich habe mit einer Freundin da geschlafen. Und die hat tatsächlich gesagt, im Schlaf, die redet tatsächlich viel im Schlaf, macht am meisten gar keinen Sinn. Aber in der Nacht hat sie gesagt, als es geblitzt hat, das war die Stimme deines Herrn. Und ich so, und dann habe ich am nächsten Tag, also ich konnte dann kaum noch schlafen, und sie wusste nicht von dem, was ich alles gesagt habe. Am nächsten Tag hat sie ihr gesagt, du hast heute Nacht geredet. Und sie so, ja, hat man wieder nicht verstanden. Ich so, doch, du hast gesagt, das ist die Stimme deines Herrn. Dann schaut sie mich so an, das werde ich nie vergessen, und sagt, du weißt doch, dass ich nicht so rede. Und tatsächlich für mich ist es ein Erlebnis, wo ich gewusst habe, für einen Bruchteil der Sekunde, das muss Gott gewesen sein. Und das ist total verrückt. Ich finde es heute noch verrückt. So, und dann habe ich aber noch 7 Jahre gewartet, weil ich gedacht habe,
kann nicht sein.
Nee, kann nicht sein. Das ist wirklich schräg. Also ich rechne schon, dass Gott redet, aber so, ja. Und tatsächlich habe ich dann immer wieder geguckt, ob ich mir das vorstellen könnte, was alles dagegen spricht. Und tatsächlich sprachen mehr Sachen dafür als dagegen. Und dann habe ich irgendwann gesagt, okay, Gott.
Ich gebe auf.
Ja, tatsächlich war es wirklich so ein bisschen. Und jetzt liebe ich es einfach. Ich liebe es, meinen Glauben zu leben und hier auf St. Pauli zu sein, ist so ein Geschenk.
Hast du das studiert oder?
Genau.
Nochmal, also, weil 7 Jahre dazwischen nochmal ist eine lange Zeit.
Nee, da habe ich gar nicht studiert. Ich habe dann noch, was habe ich denn gemacht? Habe als Erzieherin dann noch gearbeitet und habe dann noch ein Praktikum in der Gemeinde auch gemacht, 2 Jahre. So. Und habe festgestellt, das macht mir wirklich Spaß. Und da habe ich gedacht, okay, jetzt, genau, dann gehe ich halt.
Ja. Und Mama und Papa waren mächtig stolz.
Ja, interessant war die, meine Eltern haben, glaube ich, nicht viel gesagt. Dafür bin ich auch dankbar. Mein Vater redet sehr viel und sehr gerne. Und ich war ganz froh, dass sie irgendwie nicht so viel gesagt haben. Meine Mutter hat tatsächlich, und ich habe sie vor kurzem drauf angesprochen, und sie kann sich gar nicht mehr daran erinnern, sie hat gesagt, ich gebe dir nur einen Ratschlag mit, lerne frühzeitig Dinge abzugeben, auch wenn du es besser kannst. Also nicht das Gefühl haben, ich muss alles machen und ich sag mal mit meinen Worten, ich muss die Welt retten, sondern wirklich sich zu verlassen auf eine Gemeinde und auch auf ein Team, wo man auch Dinge abgeben kann und auch sagen kann, das machst du jetzt mal und ja.
Bist du so vom Typ her?
Ich liebe es, im Team zu arbeiten. Es ist tatsächlich auch ein totales Geschenk, mit der Anne, mit meiner Kollegin zusammenzuarbeiten, weil wir uns gut ergänzen, wir verstehen uns super gut. Ja.
Also du musst nicht alles alleine machen. Nee, du bist nicht so vom Typ, dass du so, das nicht abgeben.
Nee, manchmal natürlich schon. Also gerade, da hat meine Mutter wirklich recht, gerade wenn man in Situationen kommt, wo man weiß, man kann es besser als der andere, hat aber dafür keine Zeit oder dadurch wird man für andere Arbeiten freigesetzt. Das ist schon schwierig. So zu wissen, okay, derjenige wird es vielleicht nicht so gut machen. aber ich finde immer, man nimmt dem anderen dann die Chance, das vielleicht zu lernen auch oder darin besser zu werden. So Leute haben in mich investiert, als ich jung war. So von daher.
Ja. Jetzt investierst du.
Genau.
Also damals war ja dein Alltag schon geprägt, schon als Kind von Religion auch. Und da habt ihr wahrscheinlich auch schon jeden Tag gebetet und so. Ne? Machst du das heute immer noch? Jeden Tag?
Ja, ich habe jetzt keine Checkliste, sage ich mal. Oder ich bete jetzt nicht jeden Tag das Vaterunser. Ich glaube, so wie ich mit Freundinnen rede, da kann ich auch nicht immer sagen, oh, gestern habe ich 1 Stunde mit Sarah geredet. So kann ich jetzt auch nicht immer sagen, oh, gestern habe ich 1 Stunde mit Gott geredet. So. Sondern das ist, Gott ist wie ein guter Freund, so, mit dem ich rede und mit dem ich alles sagen kann. Ganz oft beim Autofahren oder wenn ich in der S-Bahn bin. Und man muss ja nicht laut beten.
Ja, irgendwann,
das mache ich auch.
Irgendwann kennen dich dann alle, wenn du ständig in der S-Bahn vor dich hin betest.
Ja, wenn man das alleine macht schon. Aber tatsächlich gibt es auch, also wir gehen manchmal auch in Gebetsteams hier raus und dann laufen wir nebeneinander. Und ich glaube, wenn Leute uns sehen würden, würden sie denken, wir schnacken miteinander. Aber tatsächlich beten wir laut. So, ja, das ist eigentlich ganz, ganz cool.
Ja, irgendwie, also ich habe gerade gedacht, irgendwie, ja, das würde mich doch so einiges an Überwindung kosten.
Ja, also, ja, schon.
So, also ich würd dann schon denken, oh Mann, was denken jetzt die anderen Leute? Ja. Sind wir aber total wie gesagt, strange?
Wie gesagt, die wenigsten hören ja, was man redet so. Und ja, sie hören dann vielleicht, wenn man mal Amen sagt oder oh Gott, aber oh Gott kann ja auch was anderes heißen, ne? Wenn Leute sagen ja auch so, oh Gott. Also von daher. Und ja, es kostet manchmal Überwindung, definitiv.
Ja. Lebst du alleine oder mit Mann, Kindern?
Nee, ich lebe alleine tatsächlich, ja.
Und wo hier in Hamburg?
Ich lebe in Großborstel. Ganz okay. Im Norden. Ganz
das
Norden.
Ist ja nun schon nicht mehr Hamburg.
Das verraten wir nicht in Großborstel.
Ja. Ach, was mir gerade einfällt, musstest du eigentlich auch dieses, ich glaube, es gibt so ein Gelübde bei euch, irgendwie, dass man kein Alkohol trinkt, nicht raucht, keine, was ist da noch, Drogen und keine Pornografie steht da, glaube ich, auch drin oder sowas?
Also tatsächlich alles, was unseren Körper abhängig macht, von dem enthalten wir uns. Hat ein bisschen mit den Leuten zu tun und auch mit der Geschichte, woher wir kommen. Und tatsächlich sich solidarisch zeigen mit all den Menschen, ich sag mal, die es geschafft haben, trockene Alkoholiker zu sein oder frei von Drogen zu sein. Einfach einen Platz zu schaffen, wo Leute wissen, wenn sie jetzt zu Gemeindefeierlichkeiten kommen oder doch mal zu mir nach Hause oder wieso wir feiern, dann gibt's keinen Alkohol. Es gibt auch keine Drogen, so. Es ist einfach, ja, und andere Leute dadurch freizusetzen. Also immer wieder erleben wir das, dass Leute sagen, ach cool, dass du auch keinen Alkohol trinkst, so, ich auch nicht. So, das gibt anderen Leuten nochmal die Freiheit zu sagen, nee, brauche ich nicht so. Und das ist eigentlich was Wunderbares. So.
Fällt dir auch nicht schwer?
Nee, tatsächlich nicht.
Hast du schon mal Alkohol getrunken?
Ja, ich habe schon mal Alkohol getrunken. Aber jetzt nicht so, also ich weiß nicht, wie alle Alkoholsorten schmecken. Ich lasse mir das manchmal beschreiben. Also Baileys habe ich zum Beispiel noch nie getrunken. Könnte ich mir vorstellen, dass mir das schmeckt. Und das musste mir mal eine Freundin beschreiben, wie das schmeckt. So. Ja, oder ich rieche dann
super.
Schon
mal dran. Lässt du dich auch anrauchen? Das könnte ich dann übernehmen. Ich bin Raucherin.
Ja, manche Zigarettensorten schmecken, sag ich schon, riechen gut. Aber die wenigsten, ja. Aber es reizt mich jetzt auch nicht so. Also ich glaube, eine Herausforderung wäre für mich keine Schokolade und all sowas und kein Kaffee, das wäre ganz schlimm.
Ja, aber es sind auch Suchtmittel. Also genau, ich meine, das müsstet ihr jetzt eigentlich erweitern, finde ich. Das kann ja nicht wahr sein.
Es gibt Kollegen, die das auch sagen. Also tatsächlich, wenn ich, es gab Phasen in meinem Leben, da habe ich noch mehr Kaffee getrunken als jetzt. Und wenn ich dann morgens gemerkt habe, dass meine Kopfschmerzen, mit denen ich aufgewacht bin, vom Kaffeetrinken weggehen, dann habe ich erstmal eine Zeit keinen Kaffee getrunken. Weil ich eben auch finde, was du sagst, auch sowas kann echt abhängig machen. So. Und das ist dann echt hart. Also es ist wirklich hart, so dann keinen Kaffee mehr zu trinken für eine Zeit lang. Und das habe ich auch gemacht, definitiv. Gott sei Dank ist es schon lange nicht mehr passiert, dass ich mit Kopfschmerzen aufgewacht bin, die mit Kaffee weggehen. Weil dann würde ich es auch machen. Also ich bin da auch eben, weil ich denke, es gibt mehr Suchtmittel, als die da draufstehen. So.
Ja.
Genau.
Aber ja, Alkohol, seit du das Gelübde abgelegt hast, nicht mehr oder schon doch nochmal so kurz zwischendurch?
Nee. Aber, und das finde ich auch, also sagen auch manchmal Leute zu mir, wenn du dir es irgendwo kaufen würdest und es in deinem zu Hause trinken würdest, das kriegt ja keiner mit. Ja, das stimmt. Aber erstens mal, also in Gelübde legt man ja nicht ab aus Spaß und Dollerei. Also ich weiß ja, was ich da unterschrieben habe. Und da steht tatsächlich noch mehr drin in diesem Gelübde, außer diesen Sachen, die man sieht. Und das ist wirklich was ich Gott versprochen habe. So. Was ich mir auch gut überlegt habe, ob ich das mache, habe ich auch mit Mitte 20 erst gemacht, weil ich eben erst mal gucken wollte, auch wenn ich in der Heizung groß werde, ist es wirklich mein Weg, ist es wirklich meine Kirchengemeinde, in der ich sein möchte, mit diesem außergewöhnlichen Namen oder manche sagen auch schrägen Namen, möchte ich das wirklich sein, so. Oder möchte ich nicht lieber in eine ganz normale, sage ich mal, Kirchengemeinde gehen, wo nicht jeder gleich fragt, hä, wo, sondern so. Habe ich mir schon gut überlegt.
Das ist doch gut. Wir sind hier, du hast schon das Gebäude in der Talstraße angesprochen. Ihr habt hier eine ganz, ganz lange Geschichte. Kannst du ein bisschen was zur Geschichte der Heilsarmee auf dem Kiez sagen? Mhm. Hier mit diesem Gebäude auch.
Mhm. Also genau vor 100 Jahren hat die Heilsarmee dieses Gebäude erworben und hat auch schon in den Zeiten, als sie es erworben hat, angefangen, soziale Arbeit hier zu machen und ausgebaut wurde das dann in den 70er Jahren, also noch mehr. Eben auch, wenn man sich die Geschichte von Kiez anschaut, immer ein Ort auch, wo, ich sag mal, nicht nur der Glamour zu Hause war, der ist ja auch hier, aber auch das Elend so, was sich so die Hand gibt. Und die Heiz mir gesagt hat, okay, das ist der Ort, wo wir sein möchten. Und und in den 70ern fing es dann auch, Ende der 70er fing es auch an, diese Jahresteam, dieses Missionsteam, wo junge Leute einfach gesagt haben, okay, wir verbringen hier ein Jahr, setzen ein Jahr unseres Lebens hier auf St. Pauli ein. Damals gab es noch die Zivis und eben auch das Freiwillige Soziale Jahr. Und da gibt es ganz viel Geschichte einfach, wo Leute wirklich ein Jahr ihrer Jugend hier verbracht haben. So, und da ja, das ist irgendwie spannend, auch solchen Leuten wieder zu begegnen, so die jetzt Mitte 50 sind und die sagen, ja, das hat mich wirklich geprägt, so mich herausgefordert. Genau. Und ich bin jetzt hier 3 Jahre und jetzt sind wir fast fertig mit unserer Sanierung. Also so ein Haus ist einfach auch in die Jahre gekommen, so. Und dann hat die Heizmühle in Deutschland sich entschieden, das Haus zu sanieren. Und
Seit wann saniert ihr hier?
Seit gut 3 Jahren, genau.
Seit 3 Jahren, Das ist ganz schön lang, oder? War das so geplant?
Nö. Aber was ist bei einem Bau schon so geplant oder bei einer Sanierung? Und gerade bei so einem alten Haus, also wenn Leute mal sagen, wie lange ihr schon hier zugange seid, dann lade ich die Leute immer gerne ein und sage, dieses Haus ist halt riesig. Ne? Wir sprechen von, unser Haus ist Talstraße 11 bis 15, also das sagt schon, ne, drei Hausnummern. Und es geht halt ganz weit nach hinten und ist eben, ja, wir haben es 1922 erworben und es wurde 1895, 96 gebaut. So, und es ist einfach in die Jahre gekommen. Und
wie viel Quadratmeter habt ihr hier?
Na, da fragst du mich was. Das weiß ich tatsächlich
nicht. Weißt du gar nicht?
Nee.
Also es ist groß.
Ich hab es vor kurzem gelesen und gleich wieder vergessen.
Aber, ja, ich könnte es jetzt auch gar nicht schätzen. Wie viele Stockwerke sind denn das?
Wir sitzen ja gerade im Untergeschoss und darüber gibt es noch 5 Stockwerke, genau.
Ja, Wahnsinn. Ja. Es ist schon viel Fläche.
Und jetzt, wo wir hier sitzen, tatsächlich vor 2 Jahren saßen, wär man hier noch so 1,5 Meter tiefer gewesen. Also wirklich, weil es alles, ne, bis auf die Grundmauern, alles weggemacht wurden, alle Rohre erneuert, alle Leitungen, so, also wirklich, wirklich alles. So. Mhm.
Und
das dauert seine Zeit, ja. Und man entdeckt so einige Schätzchen und
ja, ich wollte gerade sagen, wir sind nämlich ja gerade einmal hochgewackelt kurz. Und da haben wir diese wunderschöne Kassettendecke gesehen, die ihr freigelegt habt, weil die war ja nun abgehängt. Ja. Und was habt ihr alles so Unvorhergesehenes hier gehabt während der Bauarbeiten?
Ja, also tatsächlich kam ich an einem Tag auf die Baustelle und wir hatten ganz lange Zeit immer wieder so große Container vorm Haus. Und dann lag auf dem ganzen Erdhaufen, von dem Erdreich, was man hier rausgeholt hat aus dem Untergeschoss, lag ein Truhendeckel. Also wirklich wie so eine Schatztruhe, wo wir auch keine Ahnung haben, woher der kommt und so. Was einfach super spannend ist. So. Ich habe eine lebhafte Fantasie, was ich mir dann immer vorstelle, was hier vielleicht so verbuddelt worden ist.
Truhendeckel, aber da habt ihr niemanden angerufen, dass die den mal untersuchen?
Nee, der war auch schon vermoddert und so.
Also der war durch.
Ja, der war durch, im wahrsten Sinne des Wortes. Ja, und dann hat man solche Sachen entdeckt, und die sind natürlich in so einer Sanierungsphase so, manchmal hält man den Atem an, hat man hier Tonrohre gefunden, wo man nicht wusste, okay, wo führen die hin? So, und St. Pauli ist ja, also viele Gebäude auf St. Pauli, nicht alle, sind unterkellert, miteinander verbunden und dann musste man erstmal rausbekommen, haben die Tonrohre noch eine Funktion, führen die vielleicht zu einem Nachbarhaus und solche Sachen. Das ist einfach spannend. So.
Hatten Sie denn?
Nein.
War einfach nur noch. Das konnte
auch aufgefüllt werden, genau.
Okay.
Aber das ist dann so, ne, was macht man damit? Kann man die einfach ignorieren und solche Sachen.
Ja, nicht, dass du den Nachbarn irgendwie sonst was abklemmst.
Genau. Ja. Naja, oder auch das mit Beton füllst oder mit was es auch gefüllt worden ist, ich weiß es nicht, und es dann ins Nachbargrundstück läuft. So, ne? Soll es ja alles schon gegeben haben. Ja. Da muss man natürlich erstmal, und das kostet dann einfach auch Zeit. Oder, was halt auch spannend ist, habe ich auch zu Hause so eine alte Brauseflasche. Habe ich auch mal gegoogelt. Ich habe nicht sehr viel rausbekommen, aber es ist einfach spannend, also aus der Vergangenheit Sachen zu finden, so alte Flaschen, so alte.
Die wurden hier einfach alle ausgebuddelt, die Sachen.
Naja, also tatsächlich kenne ich das von anderen Objekten, dass Handwerker anscheinend auch manchmal Sachen einfach hinterlassen, wie Zeitungen oder auch solche Brausenflaschen, einfach, weiß nicht, ob bewusst oder unbewusst, für die Nachwelt. Und das ist spannend, tatsächlich sowas zu entdecken.
Ja. Ihr habt hier ja auch einiges freigelegt, jetzt gerade so diese Decke, hattet ihr gar nicht gesehen. Und so Schätze, ne?
Ja, genau. Also die Kassettendecke, genau, von der du schon sprachst, die ist in unserem Saal. Und da wusste man auch lange Zeit nicht, ob man die wirklich retten kann. Also einfach, die hatte so einige Schäden, aber jetzt konnten wir sie retten. Und das ist wirklich so ein Schätzchen, sage ich mal. Genau, und man kann an 2 Stellen auch sehen, wie sie früher mal aussah. Also jetzt ist sie weiß angestrichen, aber sie war früher braun mit so Ornamenten. Das war von nicht mehr viel erhalten, aber so. Und auch im Eingangsbereich, das war auch alles abgehangen. Und das kann man halt jetzt alles sehen, alte Kacheln und solche Sachen, die einfach ein bisschen die Geschichte des Hauses so widerspiegeln.
Habt ihr noch irgendwas Besonderes entdeckt, gefunden?
Also tatsächlich überlege ich gerade mal. Es gibt eine Geschichte, also es gibt Geschichten, die kenne ich aber tatsächlich nur von Mund-zu-Mund-Propaganda, also oder wurde mir erzählt, dass im Zweiten Reich hier Juden versteckt worden sind. So, und das hat mich tatsächlich auch ein bisschen interessiert, weil ich einfach mehr darüber wissen wollte, also was auch hier in dem Haus passiert ist und wo man vielleicht Menschen wirklich geholfen hat, auch auf eine andere Art und Weise. Und dann habe ich unsere Architektin, weiß ich noch, gefragt, ob es irgendwo Räume gibt, die sie sich nicht erklären kann, irgendwelche Zwischenräume und so. Und dann sagte sie erst nein und dann, das war ein Tag, wo wir eine Hausbegehung gemacht haben, nochmal geguckt haben, ne? Und dann sagte sie plötzlich, doch, es gibt einen Raum, den wir uns nicht so erklären können, so einen Zwischenraum. Und den hat sie mir dann gezeigt und hat gesagt, ja, das könnte schon sein. Und dann erzählte ich ihr die Geschichte, dass man sich erzählt, dass Juden hier verstrickt worden sind in der Zeit. Und dann sagt sie, ja.
Also was für ein Raum war das? Ein Decke?
War tatsächlich oder genau eine Wand? Decke. Eine Decke, wo man stehen konnte und wo man von außen wie so ein Loch hatte, wo man reinkommen konnte. Aber wie gesagt, mehr weiß ich darüber nicht. Aber das finde ich einfach spannend. Also ein Haus, und das finde ich auch wunderbar, dass man sich nicht entschieden hat, nur die Front stehen zu lassen und hinten Neubau zu machen. Das wäre definitiv schneller gewesen. Aber so ein Haus, gerade so alte Häuser, erzählen ja auch Geschichte. So ist lebendige Geschichte und das finde ich einfach wunderbar und hat auch Charakter. Ja.
Ja. Wann soll das Ganze jetzt fertig sein?
Ja, wir hoffen bald.
Bald ist nicht ganz so konkret.
Das stimmt, aber ich bin da durch die Krisen, die wir jetzt einfach durchlebt haben, die betreffen natürlich auch eine Baustelle, bin ich da ein bisschen zögerlich geworden, was ein Datum angeht, weil das natürlich auch mit Enttäuschung verbunden ist. Für mich selber auf jeden Fall. Also ich würde gerne auch schon in Räumen sitzen, die nicht immer wieder auch von Baustaub betroffen sind, aber natürlich auch für alle Leute, die das so betrifft, unsere Gäste auch so. Wir tun alles, wir tun unser Möglichstes. Ja. Wir geben unseren Handwerkern frischen Kaffee und Süßigkeiten.
Habe ich schon gesehen. Und, ich hab mir gerade schon zusammen mit den Handwerkern Kaffee geholt.
Genau. So, dass es denen auch gut geht.
Ey, halt dich richtig bei Laune, ne?
Ja, genau. Ist auch wichtig.
So. Nimm doch noch mal einen Kaffee. Dann geht's vielleicht schneller.
Ja, und wir hoffen, dass wir in ein paar Wochen fertig sind.
Ja, aber ihr baut hier ja, also ihr habt hier diesen großen Saal, wo dann irgendwie auch das tägliche Leben so stattfinden wird mit euren Gästen. Aber da drüber habt ihr ja noch etliche Geschosse. Was baut ihr da?
Ja, genau. Also hier im Untergeschoss und Erdgeschoss wird der Heimathafen Heizemi entstehen, ein Kaffeebereich und Duschmöglichkeiten und Kleiderkammer und all sowas. Und jetzt, wo wir gerade hier sitzen, unser Ankerplatz, so ein Raum der Stille. Ich glaube, ganz relevant auf St. Pauli. Und da drüber, im ersten Stock, ist unsere Gewerbeetage. Da sind zwei Gewerbe, werden da einziehen. Und wir als Gemeinde haben Gemeinderäumlichkeiten, so Nebenräumlichkeiten da oben. Und
was für ein Gewerbe?
Das wurde ich vor kurzem schon mal gefragt. Das hat so oft gewechselt, ich kann es ehrlich gesagt nicht sagen.
Okay. Ich weiß, Büros, halt Büros.
Genau, also zwei Büros und eben wir haben da Räumlichkeiten. Und darüber entsteht Wohnraum, sozial geförderter Wohnraum. Also wir haben insgesamt 11 Wohnungen, die gefördert sind und 3 frei vermietbare, sage ich mal, die auf dem freien Wohnungsmarkt kommen. So, genau. Auch wunderbar, irgendwie, weil das so ein ganzheitliches Konzept ist.
Ja. Ja. Habt ihr da schon Leute für die Wohnungen auch? Weil ich kann mir ja vorstellen, dass hier vielleicht Gäste, wo ihr schon genau wisst, okay, der und der wird da reinkommen.
Ja, also tatsächlich, das war ja auch immer ein großes Thema, ob die Heizung mir das Haus wirklich behält und so. Und aber von Anfang an haben wir gesagt, ja, doch, wir bleiben hier, auch wenn das Leute jetzt vorbeigehen und sagen, oh, ist eine Galerie drin und gar nicht mehr die Heizung, weil sich das eben so verändert hat. Also wir sind zusammen mit 3 anderen sozialen Organisationen, weil wir gesagt haben, wir wollen eine gute Durchmischung im Haus haben. Also verschiedenes Klientel oder verschiedene, wie sagt man denn, Menschengruppen. Eben nicht nur, ich sag mal, ehemalige obdachlose Menschen, sondern eine gute Durchmischung. Also mit uns in den Trägervereinen sitzen noch 3 andere Träger. Es ist einmal die Kemenate, eine Frauentagesstätte, eine Tagesstätte für wohnungslose Frauen. Und das Jakob-Junker-Haus, ein Männerwohnheim der Heilsarmee. Und dann noch ein Familienzentrum in Altona. Und wir 4 sind gleichberechtigte Partner, sage ich mal, und schauen, welche von unseren Klientinnen oder Klienten gut hier reinpassen würden. So. Und die sind auch schon ausgesucht.
Die sind schon ausgesucht. Ja, ja. Die scharren schon mit den Hufen.
Ja, die freuen sich auf jeden Fall. So, und also ich sag mal, das muss man halt auch wollen, ne, auf St. Pauli leben. Also ich glaube, das ist auch nicht für jeden was. Aber ja, das ist einfach schön, da auch wirklich tollen neuen Wohnraum anzubieten, der grundsaniert ist. Ja.
Ja, klar, natürlich. Hm. Und hat ja nur noch jemand, der Geld hat, die Chance, auf dem Kiez zu leben.
Ja, ja.
Das ist ja nicht mehr anders möglich.
Nee, außer man wohnt schon über 30 Jahren oder 40 Jahren in seiner Wohnung. Gibt's ja auch. Nicht mehr so viel, aber ja.
Nee, das wird auch immer seltener, ne? Also ja. Auch die haben nicht mehr so viel Chancen, hier zu leben. Ja. Ja. Aber also wie sind dann die Pläne in ein paar Wochen, hoffentlich? werdet ihr dann jeden Tag hier offenes Café und Beratung oder wie wird das laufen?
Genau, wir haben immer von Dienstag bis Freitag offen, von 13 bis 18 Uhr. Und mittwochs werden wir nur für Frauen öffnen, weil wir festgestellt haben, wir wollen einfach einen sicheren Schutzraum auch bieten für Frauen und Kinder und machen dann nur für Frauen auf und bieten dann Kleiderkammer für Frauen an und verschiedene andere Sachen. Und sonntags werden wir unsere zwei Gottesdienste haben. Also morgens unseren traditionelleren Gottesdienst, so mit Blasmusik und wie man sich Klein Fritzchen sich die Heizen mir vorstellt, wenn er die Heizen mir kennt. Und nachmittags, das nennt sich Überraschungskirche. Also Kirche einfach zum Anfassen, nicht stillsitzen, ein kurzer Impuls aus der Bibel und dann geht's an verschiedene Thementische. Da kann man kreativ das Thema umsetzen. Genau.
Also es ist offen für alle.
Dann. Ja, definitiv. Auch der andere Gottesdienst kann man da reinschauen. Und das Café ist auch offen, bis auf Mittwochs, wo es nur für Frauen und Kinder offen ist. Ja.
Mhm. Und bis dahin seid ihr wie häufig draußen unterwegs? Habt ihr bestimmte Tage, wo ihr auf jeden Fall unterwegs seid? Oder macht ihr das so, wie es passt?
Ja, also beides. also wir haben fangen wir mal bei Dienstag an, damit ich nichts vergesse. Dienstags kommt die Tafel. Wir sind auch eine Tafelausgabestelle. Da werden wir von der Tafel beliefert und dann sortieren wir und dann können sich unsere registrierten Kunden die Sachen, Lebensmittel aussuchen, die sie haben, die sie brauchen. So.
Ist das mehr geworden, die registrierten Kunden?
Tatsächlich hatten wir davor waren wir keine Tafelausgabestelle. Aber ich kann sagen, also wir haben mobile Tafel angeboten in den letzten 2,5 Jahren und es ist definitiv mehr geworden. Also wir sprechen von 100 Lebensmitteltüten, die wir hätten ausgeben können. Und angefangen haben wir mit 20 und es wurde dann schnell 50, 60. Und dann in den letzten Wochen, bevor wir dann hier ins Haus rein sind mit der Tafel, Ausgabestelle, 100 Leute. So, und das konnten wir eben auf der Straße auch nicht mehr stemmen. Also wir haben immer vom Auto aus Schmuckstraße, Ecke, Talstraße ausgegeben. Und es waren so viel, dass wir gesagt haben, okay, wir müssen jetzt wirklich wieder zurück ins Haus, einfach um da eine Ordnung auch reinzubringen. Genau, und das ist Dienstag.
Also da sind dann auch Familien und
ja, bunt durch den Gemüsekarten. Ich sag mal von der Seniorin, die dankbar ist, was zu haben, bis Familien, die kommen, ja, und sich Lebensmittel abholen. Genau.
Hier ist Alarm. Ich glaube, ich weiß nicht, jetzt bin ich mir nicht mehr so sicher.
Mittwochs, genau, haben wir nochmal so Nacharbeiten, was die Tafel angeht. Und wenn wir da was übrig haben, verteilen wir das auch nochmal abends. Donnerstags haben wir schon Kleiderkammer und ich überlege gerade Kleiderkammer. Genau, und freitags ist auch nochmal, sind wir auf jeden Fall, freitagsabends sind wir immer unterwegs. Das ist so ein fester Punkt auch schon, also seit Corona, wo wir unterwegs sind mit Lebensmitteln. Und dann kriegen wir Spenden von der Bäckerei hier auf dem Kiez und die verteilen wir dann.
Vom Kiezbäcker?
Nee, tatsächlich hinten, Straßennamen, bei Butni, da gibt es einen Bäcker gegenüber.
Bei Butni.
Ja, es gut. Es gibt auch noch zwei auf dem Kiez.
Ja, genau. Frag mich nicht.
Genau, auf jeden Fall. Und dann, kriegen wir da was und dann kommt es immer ein bisschen darauf an, was wir bekommen und dann gehen wir auf jeden Fall raus. Also wenn wir süße Stückchen haben, nehmen wir süße Stückchen. Wenn wir Brötchen haben, belegen wir die und nehmen die mit raus und sind da sehr flexibel und gehen eigentlich täglich raus.
wenn wir es haben. Genau.
Was erfüllt dich bei deiner Arbeit hier auf dem Kiez und wenn du rausgehst am meisten?
Ich liebe den Kiez einfach so sehr. Ich liebe die Menschen. Ich liebe das, dass es wirklich wie so eine große Familie ist. Also ich weiß, dass es früher mehr war. Und gerade wenn ich mit den älteren Leuten rede, die hier leben, sagen immer, oh, das ist nicht mehr der Kiez wie früher und so. Aber trotzdem schätze ich das irgendwie, dass man eine Gemeinschaft ist und dass man den anderen akzeptiert. So. Also es ist ja wirklich ganz bunt, aber ich schätze es, ein Teil der Gemeinschaft hier auf dem Kiez zu sein. Das finde ich wirklich ein Privileg und das ist auch etwas, was mich beflügelt. Wir haben ein Konzept entwickelt hier für unser Haus und also für den Heimathafen. Und da haben wir irgendwie gesagt, wir sind schräg, wir sind wirklich schräg als Heizmeer, aber deswegen passen wir gerade auf den Kiez, weil wir eben schräg sind so. Und weil es hier auch wirklich besondere Menschen gibt so. Und ich glaube, das ist auch was, was mich fasziniert. Also kein Tag ist wie der andere. Und man hat so wunderbare Situationen, wo man denkt, ja, das macht einfach Spaß. So.
Ja. Das ist doch ein schöner Abschluss. Ja. Ich wünsche dir alles, alles Gute.
Danke,
viel Kraft für deinen Job noch.
Danke.
Und vielen Dank für das Gespräch.
Ich danke dir. Tschüss.
Wenn euch die heutige Folge gefallen hat, dann hört doch auf jeden Fall noch andere Folgen. Abonniert uns bei Spotify, bei Apple Music oder was ihr sonst nutzt und besucht uns bei Instagram. Da sind wir seit kurzem auch zu finden. Wir freuen uns auf euch. Vielen Dank.